Wir beten. Herr Jesus Christus, das wollen wir vor dir bekennen, auch die Wirren unseres Lebens oder Wirren im Leben von Menschen, die uns nahestehen, wo man den Eindruck hat, es gibt keine Hilfe mehr, zerstörte Beziehungen, Selbstquälungen und so weiter. Wir haben es gerade gesungen, dass du den Menschen trotz seiner Verkehrung nicht zerstören möchtest. Du möchtest helfen. Und so bitten wir dich darum, dass du es uns schenkst, dass wir mit deiner Hilfe unser Leben recht gestalten können. Und dass du uns Weisheit schenkst, den Menschen zu helfen, an die wir gewiesen sind. Wir danken dir, dass wir dich loben dürfen als den Schöpfer und Herrn des Lebens, als den, der es gut mit uns meint, als den, der mit uns geht und der uns trägt. Bei dir bergen wir uns. Und so bitten wir dich auch für diesen Tag um deine Gegenwart, um deine Nähe, um deine Hilfe. Öffne unser Herz, unsere Ohren, öffne unseren Geist, unsere Seele, öffne uns ganz für deinen Geist. Amen. Das Thema für die zweite Einheit wirft natürlich seine Schatten voraus, miteinander vor Gott im Geflecht der Beziehungen. Ich habe schon Fragen dazu entdeckt. So gegen Wochenende kommen offensichtlich die Fragen. Vielleicht müssen wir da eine Einheit am Samstag machen dafür. Es könnte sein, dass ich dann die Fragen für mich beantworte. Alleine wäre absolut verständlich. Ich muss sie nachher kurz anschauen und es könnte durchaus sein, dass ich dann morgen darauf eingehe. Es ist so, dass das Programm einfach gestern sehr dicht war durch die langen Texte. Auch heute vielleicht noch einmal dichter ist, aber morgen ist es weniger Text und da haben wir vielleicht wirklich keine Möglichkeit. Sie wollten was dazu sagen?
Ich könnte sagen, dass die Fragen von gestern Nachmittag noch da liegen. Ach. Also die sind, die gestern schon aufgenommen.
Das sind die, die mich gar nichts angehen. Schnell hinweg damit. Der Samstag ist gerettet für mich und für Sie. Toll. Ach, wunderbar. Sehen Sie, so klären sich die Dinge auf dem Weg. Ja, wir kommen heute zum letzten Abschnitt im Verhältnis David und Saul. Wir haben ja schon einiges miteinander besprochen. Ich möchte ausführlicher die Texte ansprechen, die angegeben sind im Programm und zu den Kapiteln dazwischen nur einfach kurz den Inhalt sagen und vielleicht eine oder andere Stelle noch hervorheben, aber darauf nicht ausführlicher eingehen, in der Hoffnung, dass wir in der ersten Stunde möglichst weit kommen und dann für das Thema heute ausführlich Zeit haben. Ich wollte auch noch kurz etwas sagen zum Thema der Anfechtung. Anfeindung von außen war gestern stärker der Schwerpunkt. Zur Anfechtung würde ich gerne noch etwas sagen. 1. Samuel 24, David verschont Saul. Dieses Kapitel werden wir ganz besprechen, ich werde es auch ganz lesen, aber in Abschnitten. Zunächst die Verse 1 bis 4. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Ein neuer Ort wird genannt, Engedi, ein toller Ort bis heute, eine Oase am Westufer des Toten Meeres. Eine Lage, die auch eine gewisse Verborgenheit hat, nicht so schon so halb in der Wüste, bergiges Land. Und das Interessante ist, dass jetzt David erneut verraten wird. Er wird immer wieder verraten, sein Aufenthalt wird mitgeteilt. Er hat nicht nur Freunde, sondern auch Feinde. Oder umgekehrt, Saul hat nicht nur Feinde, sondern auch Freunde. Und so kommt es zu dieser ganz seltsamen Geschichte, dass David mit seinen Männern hinten in einer Höhle liegt und Saul legt sich vorne hin, um zu schlafen. Es ist ja ein Gebiet, in dem es durchaus solche Höhlen gibt. Noch einmal kurz zur Lage. Können Sie was sehen? Es wird immer besser. Die Bea, hier war ja die Residenz Sauls, vermutlich noch relativ bescheiden in jener Zeit. Ein echter Ausbau des Staatsapparats erfolgte ja erst unter David und Salomo. Der Übergang von der Richterzeit zur Königszeit zur Monarchie muss ja erst geschafft werden. Also aber hier war die Herkunft, das Herkunftsgebiet Sauls und auch sein Sitz. Dann ging ja, als David auf der Flucht war, ging er zunächst nach Nob. Dort war dann die Sache mit den Priestern. Und dann ist er geflohen nach Gad zu den Philistern, hat sich dort wahnsinnig gestellt, hatten wir alles gestern. Das war aber auch etwas gefährlich, ja. Dann ist er hat er sich hier gesammelt in dieser mit einer Schar anderer Unzufriedener, auch mit seiner Familie, und brachte dann seine Familie in Sicherheit oder die Eltern ins Ostjordanland in Moab und hielt sich dann in der Festung auf Bergfeste. Aber wir merken hier, das ist nicht nur ein Ort, dieser Begriff wird öfters genannt, man kann ihn nicht hundertprozentig erklären. Es sind hebräisch zwei verschiedene Worte, die allerdings vom Wortstamm her miteinander verwandt sind. Es ist diese Region, hügelig, felsig, mit Höhlen, sehr gut als ein Festungsgelände geeignet, in dem man sich verbergen und verschanzen konnte. Nicht auch Wüstengebiet. Man muss einfach natürlich auch sagen, am Rande des Einflussgebietes von Saul. Nicht? Es ist ganz einfach, immer wenn man fliehen muss, immer möglichst weit weg von dem, der einen sucht. Nicht? Und der saß hier und das war schon Grenzgebiet. Man kann ausweichen, nicht? Überhaupt dann im Süden, zu den Philistern oder hier herüber. Das kann man immer wieder bei Fluchtgeschichten. Selbst Jesus, wenn er ausgewichen ist, ist ins Ausland mehrmals ausgewichen, vor den Herrschenden seiner Zeit. Das ist einfach so. Das hätte ich fast gesagt, als Pfarrer geht man eigentlich möglichst weit weg von Stuttgart. Vergessen Sie es wieder, der Schwarzwald bietet sich halt so geradezu an. Ich bin noch nicht ganz fertig, meinte ich gerade, er ist ja dann wieder zurückgekehrt. Der Seher Gad, der Prophet Gad, hat ihm zu ihm ja gesagt, halte dich in Juda auf. Man muss auch Folgendes dazu sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass hinter manchem dieser Geschichten auch steht, dass David schon Beziehungen geknüpft hat für später. Er wusste, es war ihm das Königtum feind. Die Beziehung hat er vorrangig in Juda geknüpft. Und es ist interessant, der Prophet Gad sagte zu ihm, verlasse die Festung hier in diesem Gebiet. Wie gesagt, das hebräische Wort hat ja lautlich eine parallele Anklage an Massa da, ob da eine Beziehung besteht, weiß ich nicht. Und er sagt, halte dich in Juda auf. Er war dann unter anderem in der Wüste Sif, soweit waren wir bisher, und geht dann, nachdem ihn die Sifiter verraten hatten, geht er nach Engedi. Also wieder etwas mehr an den Rand, und da geschieht jetzt diese Geschichte. Vers 5 bis 8. Ich habe hier ausgemacht, dass Licht wieder angeht, dass ich mein Manuskript lesen kann. Ich schreibe nämlich immer noch mit Bleistift. Also wenn Sie schlecht lesen können, schreiben Sie nie mit Bleistift. In der Kirche in Thonbach, da war ich ja 8 Jahre, habe 14-tägig gepredigt, war die Kanzelbeleuchtung so schlecht, dass ich manchmal meine Predigten nicht lesen konnte. Ich habe es aber in 8 Jahren nicht geschafft, dort nach einer anderen Beleuchtung zu gucken, beziehungsweise mein Manuskript nicht mehr mit Blei zu schreiben. Also so unbeweglich ist der Mensch, also ich. Okay, danke, jetzt kann ich wieder lesen. Also David hinten in der Höhle, Saul vorne in der Höhle, was mit dem Menschen tun? Das war ja jetzt die Frage. Vers 5 bis 8. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Ich denke, das ist ein ganz besonderer Abschnitt, ein in aller Dichte wirklich wichtiger Abschnitt. Was tun mit dem Verfolger, was tun mit dem Feind, was tun mit dem, der David nach dem Leben trachtet? Für die Männer Davids ist es klar, töte Saul. Sie zitieren hier sogar ein Wort des Herrn, das ich in den Kapiteln vorher nicht gefunden habe. Es ist mir nicht bewusst, also alle Bibelkundigen, wenn sie eines kennen, das dem entspricht, sagen sie es. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier die Männer Davids Worte, Verheißungen, die David hatte, etwas gedreht haben. Das ist ja eine menschliche Eigenart, dass wir, ich möchte es anders sagen jetzt, übertreiben, untertreiben, uns die Dinge zurechtlegen und da sehr gerne leichte Veränderungen vornehmen. Und ich denke, dass das hier geschehen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass an David ein solches prophetisches Wort ergangen ist. Denn es war nicht seine Aufgabe, Saul zu töten. Hier haben die Männer Sauls, Davids etwas nachgeholfen. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Vorgang. Die Männer Davids werden ihm zu einer Anfechtung. Das ist ja immer wieder passiert. Ich habe schon auf die Frau von Hiob hingewiesen, die dem Hiob zu einer Anfechtung wurde. Sage Gott ab und stirb. Petrus für Jesus. Nach der ersten Leidensankündigung sagt er zu ihm, das widerfahre dir ja nicht. Und in der Antwort merken wir, wie ernst Jesus diese Anfechtung, die aus dem engsten Kreis kam, nahm und sagte, Satan hinter mich. Hier haben wir das hebräische Wort Satan in der Allgemeinbedeutung. Du bist mir ein Widersacher. Das Wort Satan kann auch für Menschen gebraucht werden. Ist so sogar im Alten Testament häufiger verwendet als der Satan, wie wir ihn kennen. Ist aber in der Regel nicht als Satan übersetzt. Und deshalb wissen wir es nicht. Aber hier bei Petrus meint es Jesus, der Petrus ist ja nicht der Satan. Aber er ist ihm ein Widersacher, er ist ihm eine Anfechtung. Er tritt ihm geistlich in den Weg Und da reagiert er ganz hart. Und im Vers 8 merken wir ja, auch David reagiert ganz hart. Wo wir merken, dass uns Menschen verführen, eine Anfechtung werden auf dem rechten Weg. Und wenn's die Nächsten sind, müssen wir mit Entschiedenheit reagieren. Aus dem Grund muss man keine Beziehung abbrechen, aber gegebenenfalls auch das, je nach Beziehungsart. Aber man muss entschieden reagieren. Das tut David hier dann am Ende. Ich glaube, im David hat's zunächst gerungen. Die Art, wie hier erzählt wird, hat es in, ist auch verständlich. Nicht, man steht nicht gleich über einer Sache, man steht nicht sofort über einer Herausforderung. Da muss die Erkenntnis reifen und ich denke, das geschieht hier und er beginnt zum Glück nicht mit dem entscheidenden Stoß, sondern mit dem Zipfel. Und dann schlägt ihm über dem Zipfel das Herz. Das Gewissen springt an nur wegen dem Rockzipfel. Ich habe mich in eine Richtung begeben, die gefährlich ist, denn was kommt nach dem Zipfel? Irgendwann das Herz. Und jetzt springt das Gewissen an und wenn ich noch einmal erinnern darf, jetzt an die Frage der Führung, jetzt kommt so ein Zeichen auf dem Weg. Das Gewissen springt an. Allein über dem Zipfel und damit ist klar, er kann nicht weitermachen. Und das muss er jetzt den Männern gegenüber begründen und das begründet er in Vers 7, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Gewisse Dinge sind trotz allem, was war, nicht außer Kraft gesetzt. Das ganze Unrecht, das geschehen war, die Verfolgung durch Saul, hebt gewisse Dinge nicht auf. Saul ist der König Israels immer noch. Und Gott hat es noch nicht so gefügt, dass David König ist. Damit ist Saul auch sein Herr. Und natürlich, er ist der Gesalbte Gottes. Vers 8, ich habe schon darauf hingewiesen, David stellt es mit ganz großer Entschiedenheit gegenüber seinen Männern klar. David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Er schützt Saul vor seinen Männern. Es gibt Fragen, da muss man deutlich Flagge beziehen, da muss man Klarheit schaffen, auch in Beziehungen. Wir kommen ja nachher auf die Beziehungen. Und es gibt einfach Dinge, da braucht es Klarheit, die kann man nicht schleifen lassen. Man kann nicht alles aussitzen. Man kann Dinge aussitzen und das braucht die Weisheit, dass man das unterscheidet. Man kann nicht alles klären. Wenn Sie alle alles klären wollen, sind Sie nur am Klären. Alle Missverständnisse, Sie kommen gar nicht mehr zu etwas anderem. Es bedarf der Weisheit, dass man die Dinge klärt, die zu klären sind, die geklärt werden müssen. Und dass man die Dinge schleifen lässt, die man schleifen lassen kann. Da braucht es eine große Weisheit dazu und dass man es nicht umgekehrt macht. Es ist ganz wichtig, dass man seine Kraft nicht am falschen Punkt verzettelt. Denn Beziehungsprobleme sind sehr zeit- und kraftraubend, weil der Mensch ein relativ kompliziertes Gebilde ist. Die Seele ist das komplizierteste auf der Welt, was es gibt. Deshalb brauchen Beziehungen ungeheuer viel Zeit, Geduld und so weiter. Aber ich vergaloppiere mich in die zweite Einheit. Vers 9 bis 16. beginnt mit 8b. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Davids Wort an Saul. David stellt Saul die Frage, warum? Was habe ich getan? Er geht den Beziehungskonflikt an und verteidigt hier sein Recht, seine Position. Ich habe dir nichts getan. Wir merken, dass es David umgetrieben hat, nicht? Das Gleiche hat er schon den Jonathan gefragt, nicht? Warum verfolgst du mich? Ich habe dir nichts getan. Natürlich hat Gott mich zum König schon gesalbt, aber ich habe nichts dafür getan, dich abzusetzen. Im Grunde machst du dich selber unglücklich, nicht ich. Ich mache keine Empörung und nichts. Der Einzige, der mich verfolgt, das bist du. Und er sagt jetzt ganz klar, der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. Ich übergebe mein Leben und dein Leben in Gottes Hand. Ich nehme mir nicht das Recht zum Gericht. Er weist noch hin auf das Kräfteverhältnis. Ich bin ein Floh, du bist der König und so weiter. Das sind Nebenzüge, auf die ich nicht weiter eingehen muss. Vers 17 bis 23, Sauls Einsicht. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst, und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul, da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Sauls Antwort Einsicht. Er weint sogar, es überkommt ihn. Saul hat Gutes mit Bösem vergolten. Saul hat sogar die Klarheit, dass David König wird. Er spricht es hier jetzt definitiv aus, du wirst König werden. Das ist ihm, ich sage es jetzt mal ganz ungeschützt, in einem lichten Moment sogar klar. Interessanterweise, er bittet dann um Gnade für sein Geschlecht. Saul war ein Mensch, dem es sehr stark um Ehre ging. Das hat ihn vor seiner Verwerfung gehindert, öffentlich Buße zu tun und seinen Fehler einzugestehen. Ich habe gesündigt, sagte er zu Samuel, aber gehe hin und ehre mich vor den Ältesten. Du wirst König, aber schone mein Geschlecht. Es ist bei Saul wohl nie eine so tiefe Buße und Erkenntnis, dass er sagte, eigentlich habe ich mein Leben verwirkt. Und ich baue auf die Gnade und nicht auf meinen Namen. Saul ist der Ja-Aber-Typ. Saul, eine zutiefst zerrissene Persönlichkeit. Saul doch wohl auch ein Mann der spontanen Reaktionen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Saul aber auch ein Mensch, der in seinem Leben keine Linie mehr hat. Und das ist eine ganz wichtige Frage an uns als Persönlichkeit. Haben wir ein Rückgrat? Haben wir eine Linie? Stehen wir für Werte? Halten wir Dinge durch, auch Entscheidungen? Nicht der Saul, der kippt ja gleich eine Stunde später, nicht ganz so schnell, aber der kippt ja gleich wieder um und die Verfolgung geht weiter. Das ist nur ein Auf und Ab und hin und her. Nicht? Das sind auch dann Menschen, auf die man sich nicht verlassen kann. Menschen, auf die man sich verlassen kann, brauchen eine Geradlinigkeit, brauchen Rückgrat, brauchen Überzeugungen. Bitte nicht mit dem Kopf durch die Wand hüpfen. Nicht links und rechts fallen die Leichen, das wäre das andere Extrem. In Liebe, aber mit Bestimmtheit. Das ist unser Weg und den gehen wir und davon sind wir überzeugt. Und jetzt kommt dazu, das müssen auch Menschen sein, die bereit sind, von Fehlern sich überzeugen zu lassen und zu sagen, jawohl, da bin ich die falsche Richtung gegangen. Ich bin bereit, ich ändere den Kurs, aber nicht, weil ich heute so, morgen so, sondern aus der Einsicht, es war falsch. Und ich denke, eine Zeit, die vornehmlich an positiven Erlebnissen, Erfolg, an Geld und an weiß ich was allem orientiert ist, braucht Persönlichkeiten. Persönlichkeiten braucht unser Land. Und unser Land braucht geistliche Persönlichkeiten, an denen sich andere aufrichten können. Wir haben so einen dramatischen Werteverfall beziehungsweise eine Werteverschiebung, dass wir Menschen mit Werten brauchen als positive Leuchtbojen. Zur Orientierung, Salz und Licht der Welt. Saul ist nicht mehr berechenbar. Das ist natürlich auch für die Umgebung immer was ganz Furchtbares. Unberechenbare Menschen. David sagt ihm zu, dass er sein Geschlecht nicht ausrotten möchte, und das wäre ihm sicher ganz ernst gewesen, wenn nicht Saul und seine Söhne gefallen wären. Gott geht hier einen anderen Weg. David greift nicht durch Unrecht ein in Gottes Leitung und Führung. Das ist das große Thema dieses Kapitels. David überlässt es Gott. David rächt sich nicht selber. In Kapitel 25, Vers 1 wird ganz kurz der Tod Samuels geschildert. Der Tod von Propheten wird relativ selten erwähnt. Bei Königin ist es häufiger der Fall. Die sterben auch gelegentlich unter dramatischeren Umständen. Aber der Tod von Propheten wird sehr selten geschildert. Hier haben wir eine solche Schilderung. Hier geht natürlich auch eine Epoche zu Ende. Das muss man sehen. Hier fällt auch eine Säule in Israel weg. Gut, Israel bekommt andere Propheten, aber Samuel, der letzte Richter Israels, Samuel, der Mann an der Wende von der Richterzeit zur Königszeit, Samuel, der die ersten beiden Könige gesalbt und der den ersten König wieder verworfen hat. Samuel, der ungeheuer gelitten hat unter der Verwerfung von Saul. Er hat ihn doch geschätzt und lieb gehabt. Das kann man nicht anders sehen. Wie lange trägst du Leid um Saul? Ist natürlich auch klar, der Samuel, der hat den Saul begleitet. Und ein solcher menschlicher Ausfall ist natürlich auch ein persönlicher Verlust. Kapitel 25. David und Abigail, so überschrieben in der Lutherbibel. Dieses Thema möchte ich nicht ausführlich schildern, aber es zeigt wiederum Interessantes über den Menschen. Nicht, da war Nabal, übersetzt Tor, Narr. Nabal, ein reicher Mann, der hatte Herden. Und jetzt war ein Fest und David kommt vorbei mit seinen Männern und sendet zu Nabal und lässt sagen, du Nabal, deinen Hirten ging's gut, wir haben auf sie aufgepasst. Jetzt könnte auch ein bisschen was vom Ertrag abfallen. Und der Nabal sagt, wer ist dieser David, ich kenne ihn nicht und er gibt nichts her. Und David beschließt dann, den Nabal und sein Haus zu töten. Hochinteressant, Kapitel vorher verzichtet er auf die Rache und jetzt ist er bereit zuzuschlagen. Ein Kapitel später. Natürlich eine andere Situation, natürlich ist David sauer. Natürlich hat er darauf spekuliert, dass er was bekommt. Nicht, da läuft natürlich auch viel an Diplomatischem. Er hat auf Nabals Herden aufgepasst, war wohl nicht gefragt worden, aber hat es trotzdem gemacht und die waren beschützt. Und jetzt kennt ihn der Nabal nicht mehr. Und seine Frau bekommt es mit, die Abigail, Nabals Frau, und richtet Dinge her, Getränke, Essen, alles und geht dem David entgegen und gibt ihm diese Entlohnung. Und jetzt geht es mir allem um die Einsicht Davids in Vers 33. Vers 32, 33. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Da haben wir die Erkenntnis Davids, die Selbsterkenntnis Davids. Ich stand in der Gefahr, mir selber zu helfen. Ich stand in der Gefahr, schuldig zu werden, Blutschuld zu begehen in meinem Übereifer. Was leiten wir davon ab? Davids korrektes Verhalten in Kapitel 24 gegenüber Saul wird in vergleichbarer Weise schon bei der nächsten Situation wieder neu herausgefordert und David muss sich neu bewähren. Und David ist in der Gefahr, in dieser Situation es genau falsch zu machen. So ist der Mensch. Das bedeutet, wenn wir es heute recht gemacht haben, heißt es überhaupt nicht, dass wir es morgen wieder recht machen. Der Christ muss sich in jeder Herausforderung neu bewähren und genauso besteht bei jeder neuen Herausforderung die Gefahr zu scheitern. Wir haben die Sache nie sicher. Und deshalb können wir uns nicht auf unserem bisherigen ausruhen und sagen, jetzt bin ich so weit als Christ gereift, jetzt wird mir nichts mehr schieflaufen. Im Gegenteil, das kann ganz schnell, wie hier, ganz schnell, in einer neuen Herausforderung versage ich. In einer vergleichbaren Herausforderung versage ich. Also der Christ ruht sich nicht aus auf der Vergangenheit, sondern er ist bereit für die neue Herausforderung im Heute und für diese neue Herausforderung gilt es, wach zu sein. Kapitel 26, ein ganz ähnlicher Bericht wie Kapitel 24. Die äußeren Umstände sind völlig anders. Aber noch einmal verschont David den Saul. Ich möchte hier nur auf den Vers 10 direkt eingehen. Ich meine, David musste jetzt wieder mit seinen Männern nicht die zweite Möglichkeit, den Saul zu entfernen. Und der Mensch wird ja auch mit der Zeit weich, wenn sich solche Möglichkeiten häufen. David muss wieder mit seinen Männern darüber reden und er sagt dann zu ihnen, Vers 10, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe. Oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Letzteres war ja dann der Fall. Aber David sagt, zu Gottes Zeit wird es geschehen. Ich habe vorher schon einmal gesagt, bei dem Thema, das wir nachher noch angehen werden, wir brauchen für das Miteinander Geduld. Wir brauchen für auch belastende Dinge Geduld. Wir können es nicht im Hauruck-Verfahren lösen. Der Herr wird es tun zu seiner Zeit. Und solange ist David unter dieser Last. Kapitel 27. Wenn wir das genau anschauen würden, dann wäre viel Zeit dazu zu verwenden. Es ist ein nicht ganz leichtes Kapitel insgesamt auch für Davids Verhalten. Ich möchte Vers 1 bis 4 lesen. David geht erneut zu den Philistern, Kapitel 27, 1 bis 4. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels. Und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achisch, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und David blieb bei Achisch in Gad mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause, David aber auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Wie ist das zu bewerten? David hat genug. David ist müde. David ist ausgebrannt. David hat ein Burnout-Syndrom. Menschlich absolut verständlich. Jahrelang hin und her, weg, fliehen, Todesgefahr, immer auf dem Grat, das macht fertig, das macht kaputt, das zermürbt. Das müssen wir verstehen. Ich denke trotzdem, dass hier David falsch handelt. Wir hatten in den Kapiteln davor gesehen, wie sich David wieder an Gott orientiert, wie er den Priester befragt, wie er den Propheten befragt. Und hier lesen wir nichts dergleichen. David dachte in seinem Herzen. Es gibt verschiedene vergleichbare Situationen in der Bibel. Abraham und Sarah nehmen die Frage nach dem Nachkommen selber in die Hand. Ganz ähnlich Elia nach dem Karmelerlebnis, als die Königin Isabel zu ihm sagt, am nächsten Tag bist du auch tot, bricht alles zusammen. Und er flieht ohne ausdrückliches Gebot des Herrn. Das, denke ich, ist ein Fehler, den hier David begeht. Was er dann macht, scheint zunächst gut zu sein. Er geht zum Philister wieder und das geht auch gut. Die Philister tun ihm nichts, obwohl er früher gegen die Philister gekämpft hat, aber inzwischen ist er ja ein Feind von Saul. Nicht so ändern sich die diplomatischen Fronten. Ich möchte ohne Wertung sagen, ich bin überzeugt, dass die gegenwärtige Phase der Politik neu die Beziehungen der Länder neu ordnet. Inzwischen nach nur 12 oder 13 Jahren. Die letzte große Verschiebung war 1990 mit dem Zerbruch des Ostblocks. Ich bin überzeugt, wir bekommen eine neue Verschiebung der Beziehungen der Länder. Ich rechne mit einer Isolierung Amerikas gegenüber Europa, nicht der deutsche Bundeskanzler reist nicht mehr nach Amerika, sondern nach Russland. Das ist eine völlig neue Situation. Es gibt neue Allianzen. Natürlich kann ein politisches Ereignis kann morgen sagen Sie nicht, der Schmied hat gesagt und bitte nicht. Eine Sache und alles wird ganz anders, das kennen wir. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass die gegenwärtige Lage eine ganz gewaltige Verschiebung der Staatenverhältnisse bringt. Nicht eine Veränderung der Grenzen, aber eine Veränderung des Beziehungsgefüges. Und man weiß noch gar nicht, was da am Ende rauskommt. Wenn es dann je noch zu einem Krieg käme, dann wird nochmal alles ganz anders. Nicht? Und so ging es hier auch. So ging es hier auch. Nicht? Der David war der Feind der Philister, aber jetzt ist er der Feind von Saul, jetzt können wir mit dem wieder paktieren. Da treiben wir Philister in Israel einen Keil hinein, wenn wir den David aufnehmen. Steckt immer auch viel Politik dahinter, hinter diesen Geschichten, es geht ja um Königtum. David hat zunächst gewonnen, denn Saul gibt die Verfolgung auf. Das ist klar, bei den Philistern kann er ihn nicht holen. Und das heißt, obwohl ich persönlich überzeugt bin, dass David eine Fehlentscheidung macht, zunächst wird er äußerlich bestätigt. Zunächst. Er hat nämlich Ruhe von Saul. Die weitere Geschichte zeigt jedoch meines Erachtens, dass es nicht recht war, was David gemacht hatte. Denn er verstrickt sich jetzt in ganz komplizierten Dingen. Zunächst ist es Ich zeige nur eine Sache, dann lohnt sich zwar nicht, Licht ausmachen, aber schon passiert. Und da kann er jetzt wohnen, jetzt hat er Wohnraum, hat er Ruhe. Aber was tut er?
Er führt Kämpfe, relativ brutal. Die Ausleger sagen, er bekämpft im Grunde gegnerische Stämme, gefährliche Stämme, nicht für die Philister, sondern für Juda. Und hier schafft er sich Freunde mit Juda. Und dann wird er immer wieder von Achish einbestellt und soll berichten, was er treibt. Und da lügt er und nennt andere Dinge, die er getan hat. Und das kommt so weit, dass der Achish von Gad, Philisterfürst, Vertrauen zu David fasst und ihn, das ist der Anfang von Kapitel 28, sogar mitnehmen möchte im Kampf gegen Israel. Also jetzt wird es wirklich diplomatisch äußerst schwierig. Ich meine, wenn Sie gegenwärtig die Politik verfolgen, ist ja diplomatisch schon interessant. Ich sage immer, wenn man nicht Lebewesen wäre, wäre es ja echt spannend. Nicht, wenn man nicht Betroffener sein könnte, wäre es ja echt spannend. Also ich hätte schon gern weniger Spannung. Aber die diplomatischen Vorgänge sind höchst interessant. Wenn man dann auch die Politiker hört, nicht, wie die sich äußern, gestern Interview mit Außenminister Joschka Fischer im zweiten Programm nach den Nachrichten. Diplomatie. Und für David ist jetzt ganz schwierig, nicht? Und das ist für mich eigentlich das Zeichen, dass David nicht das getan hatte, was Gott gewollt hätte. Gott hätte ihn auch in der Wüste Judas bewahrt weiterhin. Aber David, das muss man menschlich verstehen, hat es nicht mehr ausgehalten. Konnte nicht mehr. Und ist ausgebüxt. Und das, was dann folgt an Beschreibung, zeigt für mich, dass es nicht recht war. Denn David verstrickt sich ungeheuer. Und das ist ja das Letzte, dass er mit dem Achish mitziehen soll im Krieg gegen Israel. Und kommt ja da eigentlich gar nicht mehr gescheit heraus. Gott bringt ihn heraus. Kapitel 28, Vers 3 bis 25, Saul bei der Totenbeschwörerin. Vers 3, Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Lande vertrieben. Ganz Positives über Saul. Er hat hier wirklich eine klare Linie gehabt einmal. Geisterbeschwörer, Totenbeschwörer, Wahrsager vertrieben. Aber nun ziehen die Heere auf, Israel und die Philister, Vers 4 und 5. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Von diesem Ereignis habe ich nun keine Detailkarte. Sie wissen ja, wenn der Atlas gut ist. Die Namen sind hier auch nicht eingezeichnet. Schauen Sie in einer, wenn Sie haben, detaillierten Karte nach. Jezreel-Ebene, etwas nördlich von Jezreel ist Schunem, da lagerten sich die Philister. Die Philister zogen also von hier durch die Küstenebene in die Jezreel-Ebene. Saul, Gilboa-Berge, das sind die Hügel, die abstürzen nach Norden hin in die Jezreel-Ebene. Wer schon mal in Israel war oder einmal wieder hinkommt oder zum ersten Mal hinkommen wird, das muss man sehen für diesen Kampf, die Gilboa-Berge, abfallend in die Jezreel-Ebene, da standen sich die Heere gegenüber. Warum sind die Philister hier hochgezogen und nicht hierher? Wahrscheinlich zwei Dinge. Erstens, sie waren besser in der Ebene, denn das war ja ihre Heimat. Jezreel-Ebene. Und zweitens, sie wollten wohl strategisch die nördlichen Stämme und diese Stämme teilen. Hier einen Keil dazwischen treiben, dass Israel geschwächt ist. Und deshalb hat der Kampf hier oben stattgefunden. Vers 6. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch das Loslicht noch durch Propheten. Saul befragt den Herrn in dieser Situation, das haben wir schon lange nicht mehr von ihm gehört. Er befragt den Herrn, was er tun soll, und jetzt steht hier eine erschütternde Antwort: Gott antwortet nicht mehr. Gott antwortet nicht mehr durch Träume. Ein Mensch in seiner Nähe, der einen Traum hätte, der sich eindeutig als von Gott gegeben erweist und der ihm helfen könnte. Es ist ja an der Bibel gelegentlich eine Möglichkeit, aber aufgepasst relativ selten. Also so dicht ist es nicht mit Träumen, die in der Bibel dann auch als Reden von Gott her eine Bedeutung hätten. Aber es ist eine Möglichkeit in besonderen Situationen. Das nächste, er redet nicht mehr durch Urim. Die Übersetzung Licht hier im Luthertext, das Wort Urim ist in der Herleitung nicht eindeutig. Es gibt eine Theorie, dass es mit dem Wort Licht verwandt sei, aber das ist nur eine Möglichkeit. Urim, was ist es? An anderer Stelle lautet es vollständig Urim und Thummim. Es ist ein Los, das der Priester in seiner Brusttasche hatte. Nach 2. Mose 28, Vers 30, dort ist es beschrieben. Aus 4. Mose 27, 21 geht hervor, es dient zur Befragung Gottes. Wie es genau geschah, wissen wir nicht mehr. Man vermutet, dass hier tatsächlich unter Gebet zwei Gegenstände geworfen wurden, und je nachdem, wie sie lagen, war es ein Ja oder ein Nein. Und deshalb sind immer wenn es um Urim und Thummim geht, sind immer die Fragen werden gestellt und dann lautet die Antwort Ja oder Nein. Es wird nicht gefragt, wohin soll ich gehen, sondern soll ich nach Jerusalem gehen, ja oder nein. Wie das dann war, wie man diese Antwort ersehen konnte, darüber streiten sich die Gelehrten. Da gibt es x plus eine Theorie. Es gibt einige Stellen zuvor, zum Beispiel 1. Samuel 23, aus der lässt sich vermuten, dass es David auch öfter gemacht hat, um eine Antwort von Gott zu bekommen. Eine solche Sache macht auch deutlich, Gott redet in verschiedenen Zeiten der Heilsgeschichte auf unterschiedliche Weise. Ich meine, dass wir an keiner Stelle eine Anweisung hätten, das wieder einzuführen. Aber es war in einer gewissen Zeit eine Möglichkeit, Gottes Reden, Gottes Willen zu erfragen. Warum redet Gott nicht mehr durch Urim und Thummim? Waren keine Priester mehr da? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass alle Priester getötet waren. Es gab nicht nur die Priesterschaft in Nob. Haben sich die Priester verweigert? Oder gab es auch die Möglichkeit, dass Urim und Thummim unentschieden ausging? Ein Pasch. Nehmen Sie zwei Würfel und Sie wollen die größere Zahl, und es gibt auch die Möglichkeit für zwei Dreier. Und so oft der beauftragte Priester hier macht im Auftrag Sauls, es gibt eben immer zwei Dreier. Es sind nur Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Steht nicht da. Ist auch egal. Gott redet nicht mehr. Und Gott redet nicht mehr zu Saul durch Propheten. Propheten bekommen, es gab nicht nur den Samuel als Prophet, beileibe nicht. Bin überzeugt, da gab es etliche zu jener Zeit in Israel. Jede größere Stadt hatte ihren Propheten. Aber wenn Gott nicht mehr durch den, wenn der Prophet kein Wort hat von Gott, dann muss er sagen, Gott hat nicht zu mir gesprochen. Es ist etwas Fatales, wenn Gott nicht mehr redet. Und so radikal ist Gott hier gegenüber Saul, dass er ihm keine Antwort mehr gibt. Und das stürzt natürlich den Menschen in die tiefste Verzweiflung, wenn man Gott sucht und er redet nicht mehr. Vers 7 bis 12, die letzte Lösung ist die Totenbeschwörerin. Da sprach Saul zu seinen Getreuen, sucht mir ein Weib, das Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist ein Weib, das kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin, und zwei Männer mit ihm, und sie kamen bei Nacht zu dem Weibe, und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst, und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Das Weib sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach das Weib, wen soll ich dir denn heraufholen? Er sprach, hol mir Samuel herauf. Als nun das Weib merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Die Not Sauls, er braucht eine Antwort. Die Not Sauls führt ihn zu einer Spiritistin, zu einer Frau, die Macht hat über Tote. Heimlich verlässt er das Lager, das ist ja gar nicht einfach. Er verkleidet sich, er will nicht erkannt werden. Endor liegt weiter nördlich, er muss ja auch irgendwie um die Philister rumkommen. Also das war gar nicht so einfach. Von daher ist auch die Verkleidung einsichtlich und auch eine Nacht- und Nebelaktion. Das Endor liegt nördlich von Sunem. Er muss irgendwie die Philister umgehen. Aber das sind Nebensachen. Und die Frau hält ihm nun vor, das ist gefährlich für mich, Saul hat uns des Landes verwiesen. Er sichert ihr zu, dass ihr nichts geschehen wird. Und dann fragt sie, wen soll ich holen? Und die Antwort lautet dann Samuel, und daran erkennt sie ihn. Ich schlage vor, wir machen hier einfach unsere Pause und machen hier weiter dann bei der Antwort Sauls. Das geht jetzt voll schnell, die biblischen Texte, das ist nicht mehr viel, aber die Pause tut uns gut. 25 Minuten, das heißt 10:34 Uhr.